BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Zu unserem Erntedank- und Kartoffelratsch heute mit Sabine Zellhuber. Ich freue mich schon, Kartoffeln. Davon könnte ich mich ernähren. Am Sonntag ist Erntedank und traditionell bedanken wir uns am ersten Sonntag im Oktober für die Gaben der Natur. Im Herbst ist nicht nur Apfelzeit jetzt, sondern auch Kartoffelzeit. Und deshalb ratschen wir mit unserer Hauswirtschaftsexpertin und Expertin für alte Rezepte, mit der Sabine Zellhuber, übers Erdäpfelglauben, also über die Kartoffelernte und wie man Kartoffeln nach den alten Rezepten, die sie schon lange sammelt, zubereiten kann. Ich freue mich schon drauf, was wir alles an Rezepten hören und an Geschichten von früher. Da sind wir, glaube ich, die zwei Richtigen zum Ratschen, die gerne in die Vergangenheit abtauchen, wo unsere Omas dann Ei geweckt haben und Kartoffel geklappt haben und Ei gekocht haben und alles gemacht haben. Natürlich ist es viel Arbeit gewesen, aber es war gesund und hat meistens gut geschmeckt. Darüber unterhalten wir uns gleich. Habe die Eure und grüß Gott, sage ich zu Sabine Zellhuber. Schön, dass wir beieinander sind, sonst sind Sie ja immer mit der Edith Schowalter beieinander und ratschen mit dir über die alten Rezepte. Und heute sind wir mal dran. Ich freue mich schon.
Ich freue mich auch und herzlich willkommen, die Zuhörer auch. Und freue mich auf einen schönen Ratsch.
Sie, ich moderiere, gell? Ja. Wenn Sie irgendwas scheppern hören, dann ist es, weil die Frau Zellhuber denkt. Sie haben mir gerade so eine nette Geschichte von ihrer Enkelin erzählt. Warum hört man sie denken?
Ja, die Frage habe ich mir gestern auch gestellt, nachdem meine kleine Enkelin mit 5 Jahren mit dem Stethoskop mich abgehört hat und ich ihr gezeigt hat, wie das Herz geklopft. Dann hat sie gesagt, Oma, ich möchte einmal bei deinem Hirn hören und hat mir so an die Stirn gesetzt. Und sie hat scheinbar nichts gehört, weil sie auf einmal gesagt hat zu mir, jetzt denk einmal. Ich war bald vom Stuhl runtergefallen. Also ich hoffe, dass man heute etwas hört, wenn man Lust.
Dann denken Sie einfach nicht so viel, dann ratschen wir einfach. Sie haben schon hier Kochbücher ausgebreitet. Erntedankzeit ist natürlich auf dem Land die wichtigste Zeit, weil da war gerade im Herbst, jetzt gibt es viele Äpfel, Kartoffeln gibt es. Was haben Sie alles im Garten schon geerntet?
Bei uns ist tatsächlich heuer die Ernte gar nicht so gut ausgefallen. Das ist schon fast ein wenig lustig. Also meine Freunde, die lachen schon, weil ich habe im Gardl so dermaßen viele Schnecken heuer gehabt, dass von 30 Salatpflanzen genau 3 überblieben sind. Dann habe ich mich gefreut, weil ich bin ja fürs Teilen, aber das war mir dann doch zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann die 3, aber die hat dann die Maus geholt. Dann habe ich die nächsten Salatpflanzen in einen großen Topf auf die Terrassen gestellt und die fressen jetzt Raupen. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt machen wir einen Versuchstägel, jetzt tun wir nichts drüber und schauen wir, wie Schmetterling werden, weil die haben jetzt dermaßen durchlöchert, jetzt fahren wir an wo er mag. Ansonsten haben wir natürlich Äpfel, Birnen, Kirschen, wahnsinnig viel Himbeeren heuer gehabt, wahnsinnig viel Himbeeren. Und Brombeeren natürlich auch, also das Bärenobst war enorm heuer. Aber Birnen, Äpfel haben uns heuer ein bisschen im Stich lassen. Das erste Mal, dass wir keinen Apfelsaft pressen können.
Wie kam das, was meinen Sie?
Ich vermute, dass bei uns ist, wo wir stehen, ist es ein bisschen kühl. Und ich vermute, dass die Blüte war ja heuer extrem bald, dass die Insekten einfach zur Bestäubung damals zu kalt waren. Oder es ist noch mal ein bisschen ein Frostall drüber gekommen.
Welche Apfelsorten haben Sie? Ich bin ja Kartoffeln und Äpfel, habe ich vorhin schon gesagt, von Kartoffel könnte ich mir ernähren. Und dieses ein Apfel am Tag, das brauche ich einfach.
Absolut, also ich bin ja auch ein totaler Apfelfan. 10 Sorten Äpfel herlegen und dann jeden probieren, dann bin ich dabei. Gell? Also mein absoluter Lieblingsapfel, das ist auch der, der am besten trockt, das ist der Boskop. Also den liebe ich, den Winterapfel. Dann habe ich einen Jakob Fischer.
Ui, habe ich letztes Mal mit der Dorothea Steinbacher schon festgestellt, dass es unser Lieblingsapfel ist.
Ein ganz guter, aber
gibt's
der wird
aber selten, gell?
Meine beste Freundin hat ihn auch, der ist ein älterer Baum sogar. Und wir haben ja ganz, also 3-mal mindestens probiert, die Clara drüber zu bringen. Mhm. Aber da haben immer die Mais die Wurzeln abgefressen. Dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir es mit dem Jakob Fischer, der ist ein bisschen später. Und der trockt jetzt auch gut, bis auf heuer eben leider. Aber der wird halt sehr schnell mehlig.
Die beste Freundin, haben wir gerade gesagt. Ist das jetzt die Freundin, die extra, die grüßen wir nämlich gleich, die Silvia, ihren Dienst im Krankenhaus tauscht hat als Krankenschwester, damit sie uns zuhören kann?
Nein, die ist jetzt meine beste Freundin aus der Arbeit, die Silvia. Silvia, grüß dich, die war schon mal dabei. Die andere heimatbeste Freundin ist die Bärbel.
Mit Freundinnen ratscht man ja auch gern, was wir Frauen ja gut können.
Genau.
Und tauscht sich auch über Rezepte aus. Wie sind Sie denn auf all Ihre alten Rezepte gekommen?
Also zum einen habe ich bei Klosterschwestern die Hauswirtschaftsschule gemacht.
Ich habe am Samstag Klassentreffen gehabt und wir haben gesagt, wie Schwester Gerlinde uns Kochen beibracht haben, da haben wir es bei der Mama schon besser beibracht bekommen. Das war schon recht der Barz.
Nein, das muss ich nicht sagen. Und damals hat sich mein Talent schon ausgestellt. Ich habe ja früher Spitzennobler geheißen und alle haben gesagt, Spitzi. Gell, zu mir, es war mein, und unsere Hauswirtschaftslehrerin, die leider schon verstorben ist, Fräulein Betty, hat immer gesagt, das Essen von der Spitze ist wieder mal Spitze. Also es ist so ein vererbtes Talent da von meiner Mama, die kann auch gut gehen. Und später bin ich ja in Pflege gegangen und habe immer schon all die Rezepte gesammelt, mit Unfallchirurgie war es dann. Und die letzten 14 Jahre war ich dann auf der Palliativstation. Und da das Essen ja ganz viel mit all unseren Sinnen zu tun hat, haben wir auch da mal, habe ich gemerkt, wie viel Seele im Essen steckt, vor allen Dingen auch so dem Ende zu, dass man sich einfach unwahrscheinlich gern an das erinnert und das ganz viel mit den Herzensdingen jetzt getan hat. Also, dass ich ab und zu mal was gemacht hat, entweder in unserer Stationsküche, ist ja eine wunderschöne Station, und mit einer ganz tollen Führung, und dass sie ganz viel Erinnerung einfach übers Essen.
Kindheitserinnerungen.
Total,
auch.
Kindheitserinnerungen. Genau, dass man sagt, mei, das und das, mehr die
noch. Noch einmal im Leben essen.
Einmal noch eine Anten probieren oder so.
Gell. Aber wenn man es kaum noch essen kann, wenn man eh auf oder der Palliativ ab, ist, da geht es einem, ja,
wenn
man's, ja dem
wenn
Ende
eh wieder, wenn es eh wieder vom Mund ausläuft, weil es unten da an. Und das ist, wird halt dann auf einer guten Palliativstation einfach möglich gemacht.
Da werden Wünsche erfüllt.
Wünsche erfüllt, genau. Dass man praktisch auch noch in seinen Erinnerungen schwelgen kann, was das Kulinarische ausmacht. Oder auch, was wir manchmal gehabt haben, dass die Familie zusammenkommt und man so gemeinsam vielleicht nochmal miteinander isst. Gell? Auch wenn es nicht mehr gut geht, aber dass man die Gemeinschaft noch mit pflegen kann. Und wie gesagt, wir haben eine wahnsinnig tolle Stationsleitung, der Willi Schauto, dass wir Fortbildungen haben, dass man dahingehend geschult ist und dass man das so weit als möglich machen kann. Und da haben natürlich die alten Rezepte, die Vergänglichkeit ist ja da allgegenwärtig, haben die alten Rezepte natürlich gefragt gewesen. Oder man hat sich erinnert, wir haben oft eine alte Wirtin haben wir mal gehabt, das war die Schwiegeroma von einer Kollegin und die hat mir zum Schluss auch noch ganz viel gelernt, ist natürlich leider schon verstorben, aber auch eine ganz tolle Erinnerung an die Frau. Und um die Erinnerungen, die waren einfach für mich so allgegenwärtig, so wichtig, so schwer, dass ich mich dann eben entschlossen habe, Kochkurse zu geben für Gerichte, die in Vergessenheit geraten. Weil das von mir, von der Kultur her, einfach so wichtig ist, dass man das pflegt. Und das ist für mich ganz eine wichtige Art von Brauchtum, dass man einfach mit alle Sinne, wie ich schon sage, man Herz, man das Brutzeln und Brauchtum, da liegt ja das Wort brauchen schon drin, wir brauchen das.
Und man erinnert sich ja auch gern jetzt nicht nur auf der Palliativstation, sondern überhaupt, wenn man so ins Ratschen kommt, an die Düfte unserer Kindheit, wie Dampfnudeln krochen haben.
Srami, gell?
Was ist Srami?
Srami, das ist unten. Das
die Krusten.
Die Krusten, genau.
Das heißt ja jeder Region heißt das anders.
Heißt das anders, wie so vieles, gell?
Das ist die Krusten, wenn sich das Karamell bildet.
Genau,
so,
wenn sie unten das Karamell bildet.
Hat besser geschmeckt als jedes Karamellgurtel.
Auf alle Fälle. Und früher haben wir die einen großen Deckel gehabt mit Malzdeckel. Und da hat Oma immer gesagt, die singen dann. Gell? Wenn die singen aufhören, dann musst du aufpassen, dann musst du riechen. Weil wenn die Milli verkocht war, dann bildet sich das Karamell und dann musst du riechen. Nicht das verbrennen.
Die singen.
Die singen dann.
Meine Mutter sagt, sagt einmal, meine Dampfnudeln muss ich hören.
Ja, genau. Die
Dampfnudeln singen bei euch.
Ja.
Sie haben es natürlich süß gemacht. Ich weiß zum Beispiel, in Schwaben macht man auch die Dampfnudeln neutral, also die macht man auch herzhaft. Auf da hat es auch mal Sauerkraut dazu gegeben.
Bei uns nie der Sauerkraut.
Ich kenne es auch süß mit Vanille. So.
Oh. Ja, Vanille.
Ich glaube, wir machen so ein bisschen Hunger alle. Und ja, den Hörerinnen und Hörern.
Halt, ihr werdet ja da eine Küche um. Ich kaufe das gleich. Nein, bei uns ist es so üblich eher, dass man jetzt um die Zeit oder vor ein paar Wochen noch, dass man eine Schwammerlsauce dazu gegessen hat. Oder was bei uns ganz üblich ist, das ist der Gurkensalat.
So die Dampfnudeln?
Ja, hat man bei uns einen Gurkensalat gegessen, da hat man ein bisschen mehr Zucker vielleicht. Ohne da, ansonsten ein Apfelkompott, weil die Vanille ist ja später dann erst gekommen.
Ja klar, die ist eingeführt worden.
Ja, genau, die Vanille hat man, oder man hat es sich ganz einfach nicht leisten können. Genau, ja, und das ist eben auch mit allen möglichen Gerichten. Und
jetzt ratschen wir gleich weiter, jetzt machen wir mal Musik. Über Musik müssen wir uns unterhalten, über Schwammerl müssen wir uns unterhalten.
Wir haben da.
Ui, 2 Stunden werden uns knapp, Frau Teller.
Auf alle Fälle, wie immer.
Ein Genussratsch ist es heute bei der Vorstellung von Dampfnudeln mit Vanillesauce, also mit Puddingsauce, dann kriegt man gleich so einen Hunger. Die müssen singen, wie machen Sie heute Dampfnudeln, so wie früher oder machen Sie es anders? Nein, Dampfnudeln macht man immer gleich.
Dampfnudeln sind ganz ein wichtiger Faktor bei meine Kochkurse. Also die sind wirklich sehr beliebt. Auf dem Land machen es eh noch mehrer. Gell? Aber wir zum, ja, kommen rein in die Sauce. Also der Hefeteig wird erst gemacht, der mittelfeste Hefeteig. Und dann,
der braucht seine Ruhe.
Ja, aber er wird überbewertet, die Schwierigkeit. Und ich schaue natürlich in die Kurse immer, dass ich das so leicht wie möglich erkläre, damit jeder den Mut hat, dass er es nachher macht. Kriegt dann immer schöne Fotos von Schüsseln, wie er aufgegangen ist, gell? Oder wie es geworden ist. Also immer total süßes Feedback, wenn sie anrufen. Ja, das war so toll und die haben sich so gefreut und hat es so geschmeckt. Und dann tut man es einfach in die Mille mit Sahne, Butter und Prise Salz und 2 Löffel Zucker, setzt man es rein in die Pfanne, in die kochende Milch und dann macht man zu. Und dann kommt es natürlich drauf an, was man für einen Ofen hat. Ich meine, am Holzofen rutscht man ein bisschen umeinander. Und dann beim Elektroofen ist die Frage, ob man ein Induktionsfeld hat oder nicht. Dann dauern es so 20 Minuten.
Dann singen sie.
Dann hören die Singer schon langsam auf und dann müssen sie reinkommen.
Aber genau. Weil Sie gerade sagen, Induktionsherd, wie unsere Mütter und Großmütter gekocht und gebacken haben, da haben wir der Backofen hat ja kein Fenster gehabt wie jetzt. Die haben es gekehrt oder gerochen oder gespürt und das war ja alles nicht so bretteleben gestanden wie heutzutage. In so alten Küchen ist der Herd vielleicht auch nicht so gerade gestanden. Die haben wunderbar alle gekocht und gebacken und haben das hingekriegt, ohne mit den Hightech-Geräten, wie mit denen wir jetzt arbeiten, arbeiten zu können.
Wobei man auch sagen muss, die haben sich die Feldzeit dafür genommen. Oder es war bei den Hof dann direkt der Küchenmarkt dabei. Und das mit den schiefen Ofenplatten, das habe ich erlebt im Freilichtmuseum in Massing, haben wir gekocht, haben einmal Schmalzkirche gemacht. Und das war eine Schwierigkeit für sich, also auch schon fast ein bisschen
gefährlich.
Das ist dann auch gefährlich mit dem Fett oder so, gell? Da muss man aufpassen. Weil das hat man dann auch so eiserne Ofenplatten, hat viel Geld gekostet, gell? Die hast du dann nicht leicht wieder nochmal neu erwerben können. Aber das ist natürlich schon Wahnsinn, was die geleistet haben. Muss man aber sagen, dass damals zum Beispiel so Bohnen mit Speck, das, wo man heute vielleicht als Beilage isst, oder Kartoffeln, Speckkartoffeln oder so, das war Hauptmahlzeit.
Ja.
Genau. Man hat ja nicht jetzt Kohlenhydrat, Fleisch, und Fleisch von dem reden wir eh nicht, und Salat und was weiß ich gehabt, sondern das war eins und vielleicht ein Kraut dazu. Ein Kraut hat es ja meistens gegeben. Ein Kraut war ja der Vitamin-C-Spender, der Magenfüller, gell? Und ja, genau. Und aber auch der Appetitmacher, hat es eben geheißen.
Ja, aber im Nachhinein war das schon sehr gescheit, dass man Kraut dazu gemacht hat. Kraut ist ganz wichtig, auch damit es transportiert wird, um es mal eleganter auszudrücken. Ja. Und man muss auch bedenken, wenn Sie jetzt gerade von Speckkartoffeln reden, die Leute haben ja schwer körperlich gearbeitet. Die haben schon ganz schön Kalorien braucht. Die haben ja schweres Essen braucht, damit sie ihre Arbeit machen können.
Genau, da ist Fett, fett gegessen worden, eigentlich auch. Da hat es ja in die Holzhauer, wenn man schaut, im Bayerischen Wald drin, da hat es ja ein Essen gegeben. Die haben daheim die Kartoffeln mit Mehl, das ist eingebräselt worden, die haben es dann in einer Beiterl mitgekriegt. Den Gurgelmatterer hat man da gesagt, weil die praktisch so wachs runtergegangen, oder Leitschinter hat das geheißen. Und das ist dann in Wasser ein bisschen aufgewagt worden und dann einfach in ganz viel Schmalz, das haben sie mitnehmen können, in die Beiterl, ist das dann aufgebraten worden. Dass die praktisch, die haben Kohlenhydrate gehabt, das ist meistens mit dem Roggenmehl gemacht worden, was ja auch wesentlich nahrhafter ist als das Weizenmehl, und dann das Schwentschmalz. Da hat man nicht, reden wir nicht vom Butterschmalz, das war das Schwentschmalz, und da haben sie die ganze Woche lang davon ernährt und haben schwer arbeiten müssen.
Ja, das ist sowieso, was mich immer noch wundert, man hat ja früher viel weniger zum Trinken dabei gehabt. Jetzt wissen wir alle, man soll 2 bis 3 Liter Flüssigkeit, also am besten Wasser zu sich nehmen am Tag. Aber die Leute haben ja schwer gearbeitet. Die haben vielleicht einen Krug oder eine Flasche dabei gehabt mit was zum Trinken. Aber nicht so wie heute, dass man überall to go seine Getränke dabei hat.
Ja, da waren ja damals, wenn jetzt Feldarbeit war, war das die Kinderaufgabe, dass die dann aufs Feld ausgegangen
sind.
Mit
einem Korb.
Genau, mit einem Korb und mit dem Trinker und haben da was vorbeigebracht. Und ich denke mal, so wie es im Wald war, überall waren die Quellen und die werden sich von dem. Und bei meiner Oma zum Beispiel, da war der Brunnen draußen. Wir haben ja kein Limo, Grahl, hat man bei uns gesagt. Gell? Haben wir nicht gehabt. Wenn du Durst hast, warst du am Wasserhahn, Ende Gelände. Oder bei der Oma hat einer pumpen müssen und der andere hat seinen Schnabel drunter gehalten. Und haben wir auch nicht vom Glasl ausgetrunken, sondern von den 2 hinten. Gell? Da hast du einen Schissal gemacht. Hätten wir noch abspielen müssen. Gell?
Aber weil es alle Kinder so gehabt haben, hat man gar nicht groß drüber nachgedacht.
Ach, das war einfach, hast du auch gar nicht Zeit gehabt.
Aber da hat man viel gelernt überhaupt. Heute, wenn sie jetzt ein Kind vor Pumpen hinstellen, dann wüssten die jetzt nicht mehr, wie man das Wasser pumpt.
Vor allen Dingen, die meinen, das Wasser gehört bloß zum Waschen. Nein, darf man gar nicht sagen, weil der Trend geht weg von den gesüßten Getränken und viele Kinder mengen nur noch Wasser. Also was ich jetzt merke, meine Enkelkinder, die trinken nur Wasser. Gibt's nichts mehr mit Zucker. Weg vom Zucker. Finde ich toll.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir leben in einem Land, da beneiden uns viele drum, wo man Leitungswasser trinken
auf
kann.
Auf alle Fälle.
Es schmeckt wunderbar und man kann es trinken. Es ist nicht geklort, es ist gesund, es hat Mineralien, es hat alles. Das ist ein Geschenk.
Auf alle Fälle und es ist überwacht, gell, dass ja nichts drin ist. Also wir im Rottal, wir haben ja so eine Scheide, da kommt auf der einen Seite kommt das vom Bayerischen Wald das Wasser raus und bei uns, wir haben das Alpenwasser sogar.
Das schmeckt gut.
Ja, voll.
Da ist man dann schon verwöhnt. Genau. Aber Sie sind dann so richtig bei der Oma auf dem Land mit aufgewachsen?
Zeitweise. Also wir waren viel bei der Oma und dann mein Vater hat im Ausland gearbeitet und da ist meine Mutter mal mit und da waren wir mal ein knappes Jahr direkt bei der Oma und ich muss sagen, die Zeit hat mich im Leben brutal geprägt. Also wirklich ganz extrem geprägt und da sagt man, da haben wir keine Speisachen gehabt. Ich muss sagen, ich wollte mich heute schon entschuldigen für meine kreiseligen Hände. Allein die Zeit,
wie wir sind im Radio, außerdem ist Erntezeit, gell?
Ja, genau. Und das ist jetzt von den Nüsse, von den Walnüsse. Und auch dies, ich bin beim Nuss zusammengelaufen und denke mir, mei, bei der Oma, da habe ich die Nuss zusammengelaufen und da. Und dann haben wir gesehen, die Oma hat den Kistel da entzogen, das Tricken und so. Du hast ja unwahrscheinlich viel gelernt. Gell? Heute werden die Nüsse in die Backerl gekauft. Kein Mensch weiß mehr, dass da die grüne Schale um mich ist und so. Und
ein Südtirol machen es leider dann, wenn's zum Törgeling geht, dass man da die grünen Nüsse hat.
Ja, genau, da hat man die grünen Nüsse noch. Oder, und das ist nicht das Einzige, das ist Ohrabtrag. Wie schön ist das, wenn man mit dem Kerberl in Hinnerstall rausgehen kann. Und ich wünsche dir, dass die Landkinder, der Trend geht ja wieder in die Richtung. Meine Tochter hat ja auch wieder Hühner und einen Hahn. Und ihre Freundin auch, aber in der Stadt, gell, es ist schon schade, dass man das nicht mehr so, wenn man das nicht so miterleben kann, weil das einfach so unwahrscheinlich viel macht miteinander. Das ist, wie gesagt, auch so ein Brauchtum. Gell, und das muss halt irgendwie wieder erprobt, vorgelebt und eingelebt werden. Und es macht so viel mit der Seele einfach. Und dann die Zubereitung von den ganz einfachen Grundnahrungsmitteln, was man da früher tolle Sachen gemacht hat. Im Rottal war es ja am Anfang recht sporadisch, die Küche früher. Da war es ja auch Bei uns hat es ja lange den Brei gegeben, die Hirse. Wir waren ein Hirseanbaugebiet, also im Rottal Niederbayern da eine. Und im Gäuboden natürlich Richtung Straubing haben die mehrere Sachen gehabt. Aber später ist ja dann die Kartoffel erst gekommen. Und da im Rottal war, da ist der Boden gar nicht so gut für die Kartoffel. Aber da Richtung Straubing um die Kartoffelbauern, die haben ja Wahnsinnskartoffeln. Und heuer darf man das gar nicht sagen. Mit den großen Kartoffeln, den Spruch, die größten Kartoffeln.
Den lassen wir weg.
Den lassen wir weg, weil das war eine Katastrophe heuer. Weil heuer ist die Kartoffelernte phänomenal gewesen.
Ah, und darüber unterhalten wir uns gleich weiter, weil Kartoffeln sind gesund und schmecken gut. Und unendlich. Man kann so viel draus machen. Ja. Sabine Zellhuber bei mir zu Gast. Seit wie vielen Jahren geben Sie jetzt Ihre Kochkurse?
Meine Kochkurse gebe ich jetzt, glaube ich, seit knapp 10 Jahren. Corona hat natürlich da ein Loch eingerissen. Gell? Am Anfang war ich immer noch auch auf dem Markt, was ich momentan nicht mehr tue. Und genau, und ich freue mich, ich lerne so tolle Menschen kennen, so begeisterungsfähige, so Menschen da, wo ich auch weiß, Frauen, Männer, also nicht bloß Frauen, da wo ich weiß, die bewahren das in meinem Sinne und geben das wieder weiter. Ich sehe ja den Auftrag der Brauchtumspflege auch. Mhm. Für mich ist das auch schon so wichtig.
Das muss man auch bewahren, weil heutzutage kann man so viel fertig kaufen, dass man vergisst, wir idealisieren es und idealisieren es ein bisschen. Es war schon auch eine harte Arbeit früher
Keine
auf dem Land.
Frage.
Und man hat noch kochen müssen. Und das war auch noch aufwendig. Und daneben gehen hat auch nichts dürfen, weil man hat nicht schnell was kaufen können. Man hat einen Haufen Leute versorgt. Man idealisiert schon die gute alte Zeit, die nicht eine gute alte Zeit war. Aber dieses zu bewahren und sich daran zu erinnern, das sind ja alles unsere Wurzeln. Und das ist auch das Leben unserer Großeltern, teilweise unsere Eltern und unsere Urgroßeltern. Ich finde das so bewahrenswert, was sie machen. Und das wissen nur noch wenige, nur noch aus Erzählungen. Wenn man es dann riecht und schmeckt, erinnert man sich auch wieder an diese Zeit.
Ja, es ist halt auch so, in der heutigen Zeit ist alles immer noch schneller, noch her, noch weiter. Und es ist auch viel Druck da. Es ist viel Druck da, was man ab einem gewissen Alter ja auch in vielen Berufen, also in meinem Beruf war es so, schon das Leben schwer macht, muss ich sagen. Und ich bin halt der Meinung, dass der Brauchtum, das bildet ja auch so einen Zusammenhalt. Mir, bei uns ist man das, gell? Bei uns hat man das da, das schafft einfach eine Identität. Gell?
Aber das ist ja bei der ganzen Gleichmacherei so, bei dieser ganzen Globalisierung, dass man die Regionalisierung so schätzt, dass auch junge Leute sagen, bei uns isst man das, bei uns fährt man mit dem Bulldog, bei uns hört man die Musik oder macht man die Musik.
Genau.
Und ich glaube schon, dass viele Leute sich wieder drauf besinnen.
Absolut. Ich meine, ich finde ja die internationale Küche, weil das ja klar geworden, sage ich immer, weil jeder überall hin kann. Und die internationale Küche, es gibt alles, die möchte ich überhaupt nicht verdonnen. Die hat total ihren Platz und ist schön, wenn man das, die anderen Geschmäcker kennenlernt. Und meine Tochter kocht zum Beispiel ganz toll asiatisch, schmeckt total gut. Aber es... man darf über das hinaus einfach unsere Küche nicht vergessen. Mhm. Und das ist sehr gefährlich, weil in unserer Küche das manchmal auch ein bisschen sehr zeitaufwendig ist, was ich bei anderen Küchen oft gar nicht so empfinde. Also so, wie es uns vermittelt wird vielleicht auch. Und das Ganze verliert sich halt auch in dem, dass die Frauen dann in die Arbeit gegangen sind, gehen dürfen haben, muss man sagen. Es ist ja nicht immer schon selbstverständlich, dass Frauen arbeiten dürfen.
Erst in den 60er Jahren.
Erst in den 60er Jahren, genau. Und dann haben die aber immer noch auch schon so 6, 8 Kinder gehabt. Gell? Also ich habe 5 Geschwister gehabt. Mein Bruder ist leider tödlich verunglückt. Und meine Mama ist dann auch schon in die Arbeit gegangen. Und bei anderen war das auch so. Und dann hat aber auch was auf den Tisch müssen. Und dann hat es halt schnell gehen müssen. Mhm. Gell? Dann hat es Nussnudeln, Mohnnudeln gegeben oder einmal eine schnelle Küche. Nudelsuppen war ein Mittagessen, muss man dazu sagen. Und mein großes Bedauern, das sich jetzt in die Kochkurse fördert, das ist eben die Kartoffelgerichte. Allein schon der Kartoffelteig, der ja zeitaufwendig ist, weil die Kartoffeln müssen gekocht werden, dann werden sie abgeschält, gepellt, sagt man.
Dann müssen ausdampfen.
Dann werden sie durchgedruckt durch Kartoffelpresse oder durchs Gitter und dann müssen sie ausdampfen. Also das heißt, es ist ein gewisser Zeitanspruch da, bis man dann endlich was auf dem Tisch hat für die Kinder. Freilich kann man sagen, das tue ich einen Tag davor und dann verarbeite den weiter. Aber ja, das war halt einfach der Grund, warum bestimmte Gerichte nicht mehr gemacht worden sind.
Weil es zu zeitaufwendig war. Aber
jetzt,
wenn man 5 Kinder daheim hat, kommt aus der Arbeit, jeder hat zu unterschiedlichen Zeiten Schule aus, da pressiert es auch. Und die Kinder haben Hunger und sollen auch was zum Essen haben.
Richtig. Und das ist natürlich die große Gefahr, dass so Hefeteiggerichte oder so alte Gerichte oder dass halt auch der Kommerz uns das leichter macht und wir auf die alten Gerichte nicht mehr so hingelangen.
Also hat es ja in die 50er, 60er angefangen, wo die Konservendosen und die Fertiggerichte so gepriesen sind. Mhm. Immer in der Werbung auch, man macht es den Hausfrauen leichter.
Richtig, was ja auch toll war.
Was auch toll war, wenn man schnell was auf den Tisch bringen konnte.
Genau.
Und nicht ewig einlegen und kochen und machen, sondern das hat man halt dann am Wochenende gemacht.
Ja, das darf man auch nicht schlecht reden und so. Bloß man muss halt jetzt schon auch ein bisschen dranbleiben, dass man die alten Erinnerungsgerichte nicht ganz vergessen. Und das sehe ich halt als mein Auftrag ein bisschen, der sehr geschätzt wird, muss ich sagen.
Ja, aber da haben Sie wirklich etwas entdeckt, was Sie ja selber so lieben,
ja,
die alten
genau.
Gerichte wieder zu entdecken.
Ja,
hat
genau.
Ihnen dann die meisten Oma gesagt oder Schwester Betty oder das Fräulein Betty?
Ich sage einmal, das Grundtalent zum Kochen. Das
hat Spitzi
ich,
schon gehabt.
Hat Spitzi dann schon gehabt nach der Hauswirtschaftsschule. Und dann bestimmt die Muse, sage ich einmal, die, wie soll ich sagen, die Herzenssache, die habe ich von meiner Oma vermittelt gekriegt. Die Gemütlichkeit, das, was Kochen ausmacht. Oder der Opa, wenn mit 6 Kindern gegangen ist um ein Radi, wir haben wie ein Anteil nachgelaufen, dann hat gesagt, Kinder, kommt mit, jetzt haben wir ein Radi raus. Der Radi hat höchstens für einen gelangt, aber das war ja wie ein Gottesdienst, muss ich sagen, bis der Opa den Radi draußen gewaschen hat, bürstelt, schaut sich, mei, wie der Radi schießt, da ist er wegen schief, geht's her. So, jetzt geht's einer, jetzt sitzt den Kind. Wir alle um den großen Eckerten, auf der langen Bing umgesessen, der Opa von Schubladen, von Tischschubladen, ein Messer raus. Und dann hat er uns gezeigt, und jetzt der Mann gar nicht so stark anschauen, weil da ist nichts mehr dran. Hat. Und dann hat er ihn zum Tränzen gebracht. Also ich habe praktisch.
Zum Weinen hat
genau. Dann hat er ihn eingeschnitten und jetzt der Mann salzen und aufs Teller legen. Jetzt schaut es her, wie er tränzt, gell? Und so weiter. Und dann ist eh für jeden ein Bladel vielleicht blim.
Aber die Geschichte drumherum
war
also schön.
Das hat eine Stunde schon fast dauert, bis wir mir den Radi so weit gehabt haben. Und um das Bladl ist es gar nicht mehr so gegangen.
Nein, das war ich Kindern ja nicht bewusst, dass ich bloß ein Bladl Radi kriegt, sondern einfach mit dem Opa gemeinsam was machen. Hat das der Länge nach nachgeschnitten?
Nein, da quer. Aha. Also rund kleine Rall haben wir gekriegt. Kleine Rall. Und das ist auch so was, was ich immer sage, die Großeltern, die dürfen das ja nicht versammeln, die Kinder solche Sachen lernen, das, wo mit ihnen in Verbindung ist, ein hoher Pfeifferl schnitzen, kann man im Internet nachlesen, wenn sie es nicht mehr wissen.
Also aus Hollerbüsch.
Zum Beispiel aus dem Hoher, oder was man mir jetzt auch der mit den Enkelkindern, mit den Dirndln, jede kriegt dann einmal Nuss zusammengelaufen, oder Kastanien, die haben wir mir gesammelt, und dann haben wir es an Jäger gegeben, dann haben wir
Für 20 Pfennig
gekriegt, die haben wir wieder von Schlecker gehabt, weil es hat ja nichts und so weiter. Und da kann man um alles so eine schöne Geschichte machen. Und es ist 100-mal besser, als wenn die Kinder in einem Riesenberg von Speisach drin haben, wenn man sowas mit ihnen tut. Oder auch alte Geschichten erzählt. Also unsere Enkel, die lächzen ja danach. Oma, erzähl es noch mal. Und ich habe mir ja früher immer so Geschichten ausgedacht. Bei uns waren immer 2 Kinder da, ich habe selber 3, gell? Und wir haben so eine Kuschelecke am Kaiufer und da haben wir dort gesessen. Und die Kinder, die da waren, die wissen es jetzt genau. Die Geschichte vom Engel, wie wir mit dem Futter aufgefahren haben, mit dem Schlitten. Da, wenn man immer selber was ausdenkt mit den Namen von den Kindern oder so alte Geschichten erzählt, die hängen an einem seinen Mund. Also das ist ja für die Kinder wichtig. Und das vergessen die nie. Und dann können sie es auch wieder weitergeben. Das ist Muse.
Also ich werde jetzt bei jedem Radi an ihren Opa denken, wie er mit den 5 Enkelkindern im Garten raus ist und am Radi geschaut
genau.
hat.
Genau, das vergiss ich nie. Nehmt es mit auf Enkernweg. Es ist so wichtig.
Wir sind mit dem Opa mal gerne ins Bienenhaus gegangen. Der hat Bienen
gehabt. Hat er auch gehabt, ja. Da hat aber Thomas gesagt, da geht es mir nicht 2 zu, sonst hickt den keiner. Also sticht den keiner. Und der Opa hat auch Schaf gehabt, gell? Da, wenn die Wolle dann gewaschen worden ist, hat fürchterlich gestungen. Fürchterlich. Oder wenn wir einen Heuer runter getan haben, gell? Da habe ich, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe über die Geschmäcker, weil ich sage immer, die Geschmäcker sind sehr verschieden, gell? Und mein Vater, der hat immer bei uns gegessen, ist leider schon verstorben. Und dann habe ich Heuerkirchenläube gemacht und für ihn und für seine zwei Schwestern. Und dann haben wir Heuerkirchen gegessen. Und
also Hollerkirchen heißt es im Oberbayern,
genau.
Was Feines auch.
Genau. Mein Vater
kurz?
Hat die Eigenschaft gehabt, was Männer gerne haben, dass er alle geheißen hat, gut ist schon, aber bei der Mama, gell. Bei der Mama, da hat so, mei, da hat es noch viel besser geschmeckt, weil er die Erinnerung gehabt hat, weil sie die verankert hat, gell. Und dann habe ich zu meiner Tante schon gesagt, mei, da bin ich neugierig, jetzt wenn ich Heuerkirchen mache, gell, dann wird er wieder sagen, ja, ja, aber bei der Mama, gell, hat sie gesagt, den helfe ich schon. Und nachher, da haben wir Heuerkirchen gegessen, habe ich gesagt.
Ja, aber man muss die Mamas auch ehren, haben so viel Arbeit gehabt.
Natürlich, die Oma, ja, da, die Oma war ja ein Traum. Dann habe ich gesagt, und Traudl, hat er gesagt, schmeckt's ihn? Ja, ja, hat er gesagt, ist schon gut. Aber bei der Mama, ich weiß nicht, den Geschmack habe ich nie mehr gekriegt. Da haben sie anders geschmeckt. Ich habe meine Tante gesagt, weil da war teuer, teuerstau neben Misthaufen und da waren Fliegen drin.
Die Erinnerung an alte Gerichte. Sie haben ja gerade gesagt, Frau Zellhuber, bei Ihnen fließen auch manchmal Tränen in den Kochkursen.
Ja, absolut.
Aber nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil es so schön ist.
Nicht, weil es so kreislig ist. Ja, weil es einfach, ganz intensiv mit Erinnerung verbunden ist. Gell? Hat es auch schon gegeben. Genau, hat es schon Tränen gegeben. Und dann muss ich sagen, habe ich das Handwerk so, dass man, ja, das geht dann oft sogar in eine Trauerbewältigung.
Mhm. Muss ich sagen. Dass es so schmeckt wie bei der Mama bei der Oma.
Ja, genau.
Man trauert dann um seine
oder
Kindheit.
Bei der Tante.
Oder
ja, man ist tief berührt. So möchte ich das eher sagen. Die Gäste sind dann manchmal so tief berührt, sitzen da und dann anstatt wir bei der Oma, wir bei der Oma. Ah, und das geht mir dann durch und durch und das freut mich dann so unendlich. Und das ist mein Antrieb. Das ist mein Antrieb, dass es manchmal sind Tage dabei, wo ich mir denke, oh, morgen ist mir das eigentlich zu anstrengend. Und ich meine, wenn es mir gar nicht, wenn ich krank bin, muss ich es auch absagen oder ist von irgendeiner Seite. Und da bin ich total locker. Dann kommt einer weniger, das ist mir wurscht. Gell?
Wie viele Leute sind es denn meistens?
Meistens, also es sind eigentlich nicht leicht mehr als 8 Leute. Mhm. Und es hat den Grund, erstens mal, weil die um einen Tisch gut Platz haben, am Kaffeehofer. Und weil dann jeder das tun kann. Und wir tun ja miteinander gehen. Ist ja keine Kochvorführung. Es ist ja eher so, dass ich meine Küche und mein Wissen zur Verfügung stelle und lasse richtig kacken. Also nicht kacken in dem Sinn, sondern mir ist das wurscht, wenn ein Fett am Boden fällt. Das ist mir wurscht. Da bäumt man meine Küche nicht. Gell? Die ist groß, sondern in vorderster Linie geht es um das, dass sie die Leute wohlfühlen, dass ihnen das nicht schwer erscheint und dass ihrer Erinnerung befriedigt ist.
Und Geschichten werden erzählt.
Ja, Geschichten sie erzählt,
das, was
ohne
wir
Ende.
Ratschen.
Genau, mit deren Ratschen. Wir haben auch einen Heugarten, wie man bei uns sagt.
Ein Ratsch halt.
Ein Ratsch. Und dann habe ich schon viel von meinen Gästen gelernt. Gell? Letztes Mal habe ich einen Gast dabei gehabt, die war 93 Jahre, Marianne.
Und die macht nur einen Kochkurs?
Die braucht es ja wirklich nicht. Die war mit der Tochter dabei, die ist dort gesessen, wie man sich das vorstellt. Ich war so berührt, sie ist schon ein bisschen so leicht adement gewesen und hat Äpfel geschält. Wir haben
was hat sie geschält?
Äpfel.
Äpfel.
Die hat Äpfel geschält, wie es halt die alte Oma wie da hat, gell? Hat ein Schürzel angehabt.
Die vor dem Haus gesessen ist und Äpfel geschält
hat. Gut kochen können und mit jedem Tag haben wir hingegangen und haben gesagt, na Marianne, was sagst du denn? Ist er gut, so der Tag? Mei, hat es reingelangt, gell? Es darf auch jeder das Mehl angelangen und so mit seinen Händen.
Das muss man spüren. Auch
jeder. Das griffige Mehl muss man mal spüren. Riechen, gell? Mit allen, wie ich sage, mit allen Sinnen kochen wir mehr. Und dann mache ich, mei, ein schöner Tag, hat es gesagt.
Aber das ist ja auch gerade, wenn jemand
die Hand von Dachau kommen.
In der Demenz schon sich bewegt. Die Erinnerungen an früher sind ja ganz wichtig.
Total.
Bei Musik, bei Essen, bei Geschichten von früher. Und dann, das ist ja auch für Menschen, die dement sind, schön, weil das ist ja was Vertrautes.
Richtig.
Wo man sich wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, ich mache alles falsch.
Richtig. Genau.
Das ist doch schön.
Da sind sie in irgendeiner Welt.
Ja.
Und die haben wir auch wieder so in ihr Welt ja mit reinkatapultiert. Und es war so schön für sie.
Was haben sie da gemacht? Ein Apfelkuchen oder ein Apfelstrudel?
Nein, da haben wir Dampfnudel gemacht tatsächlich und einen Milchrahmstrudel und Rupfhaum. haben wir da gemacht, haben wir eine Vanillesauce gemacht dazu.
Rupfkaum ist, glaube ich, in Ihrer Gegend
ja, traditionelle genau. Und einen dünnsten Apfel haben wir gehabt und einen Zwetschgen. Also ein bisschen einen Röster haben wir gemacht. Das ist mir ums Karamellisieren gegangen, weil, ich weiß einmal, haben wir karamellisiert und dann hat eine Frau gesagt, hat gesagt, so, und jetzt haben wir soweit, jetzt darf ich die Pfanne wegschmeißen. Nein, sag ich, brauchst du nicht, du schon her, das geht schon wieder. Und genau, wie gesagt, ich möchte von einigen Dingen möchte die Gäste die Scheu nehmen. Mhm. Also ich sage, du brauchst keine Angst haben oder der Hefe. Nein. Und warum es so ist, ich meine, gewisse Sachen haben ja heute nicht mehr so wie früher, dass man die nicht aufmachen darf beim Hefetag und
kein Fett. Eben,
nein,
da das darf man ziehen. Es da gehört ein Küchentuch drüber.
Heißt so, weil und warm. Nein, der Hefetag ist viel bekömmlicher, wenn er kalt geht, langsamer geht. Und man darf die Tiere aufmachen. Man darf nicht vergessen, früher war es ja so, da bist du in der Kuh gewesen, es war der einzige geheizte Raum. Gell? Und wenn du aufgemacht hast, das draußen... In der Fletz, wie man bei uns gesagt hat, da ist ja gleich Minimum 20 Grad kälter gewesen.
Also draußen im Gang?
Im Gang, genau. Und dann hat es reingezogen und dann natürlich hat sich der Hefetag vom Acker gemacht. Aber das ist ja heute nicht mehr.
Okay. Aber da, wenn Sie so erzählen, das stimmt schon. Da ja. Kommen dann so die Erinnerungen, ich weiß noch bei meiner Großtante, die hat einen großen Hof gehabt und der Gang war ja immer eisig kalt.
Eisig kalt.
Und wenn man dann in die Stuben gekommen ist, da ist einem so bewusst geworden, was der Ausdruck bedeutet, in die warme Stube gehen.
Richtig,
das war der einzige Stube. Ort, Küche und Stuben, genau. Wo es warm war.
Ja, genau.
Meistens war es ja verbunden.
Das ist ein Raum gewesen. Also bei meiner Oma war es ein Raum, weil das war einfach eine Küche. Der Hauptding war ein riesen Holzofen, daneben war das Kanapee. Dann nach langer Zeit ist auch irgendwann ein Fernseher reingekommen. Ich meine, ich habe meinen ersten Fernseher gemisst mit 8 Jahren. Okay. Bis 8 Jahre habe ich gar keinen Fernsehen nicht gesehen. Hat es keinen gegeben. Beim Moor, weiß ich noch, die haben einen gehabt. Und wenn es war, haben wir beim Fenster hingeschaut. Aber und er ist uns auch nicht abgegangen. Er ist uns nicht angegangen. Dann natürlich war es der Wahnsinn. Gell?
Ja, wenn es die anderen gehabt haben, hat man es auch wollen. Aber man hat ja das nicht vermisst, was man gar nicht
kennt. Genau so ist es, ja.
Und so sind wir halt... So haben wir sie sind ja bloß 3 Jahre jünger als ich. Da ist man halt draußen rumgesprungen und wenn man reingerufen worden ist, hat es geheißen, die anderen Kinder sind ja auch noch draußen. Also ja, das, man war genau. Halt so eine ganze Bande von Kindern, wobei Richtig. Ich ja nicht so auf dem Land aufgewachsen bin wie Sie. Mhm. Ich meine, schön war schon.
Ach, traumhaft.
Blumen pflücken.
Habe ich bei der Edith, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich weiß jetzt gar nicht. Wir haben da einen Misthaufen von der Kirche, vom Friedhof umeinander, haben wir geschaut, was noch ein bisschen gut ist. Wenn wir nicht viel gefunden haben, haben wir halt da, wo Feibläume waren, noch eins weg da. Gell? Also das, da waren wir schon überlegt. Ich sage, wie die Michel aus Lenneberger Geschichten, die haben wir alle erlebt. Und dann haben wir zu der alten Wissnerin gegangen, die schon x Generationen zurück war. Und da haben wir ein Zehnerl gekriegt. Okay. Und dann waren wir bei der Grammerin und haben einen Pfennigurtel gekauft. Und mit den Pfennigurtel im Mai haben wir uns in die Wiese reingelegt und haben Wolken zugeschaut. Und dann haben wir gesagt, ah, das ist ein Lokomotiv und das ist das und das ist das. Okay. Und so haben wir das Gurtel umgebracht. Wenn wir aber jetzt 12 waren oder gerade ein 5er gekriegt haben, dann hat einer das Gurtel halber gelutscht und hat es wieder weitergegeben. Es war so. Bei uns war das
Muss
so.
Muss man
mögen. Das war wurscht damals. Das war wurscht. Okay.
Ich sehe gerade eine ganze Truppe von ja. Rottaler Kinder, die in der ja. Wiesen liegen und das Gürtel weiter lutschen.
Ja, genau. Da ist aufgepasst worden, dass das Gürtel ja nicht zu viel gelutscht worden ist. Ja, das war so, gell? Und wir haben uns ja in der Kirche, wir waren ja vis-à-vis, bin ich aufgewachsen in so einem.
Wie hat der Ort geheißen?
Martinskirchen. Ganz eine schöne Martinskirche. Also später sind wir dann nach Rockelfing gezogen, wo ich jetzt außerhalb immer noch wohne, haben wir Anwesen gekauft. Und in Martenskirche, es war, da haben wir haben auch, also das muss ich sagen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, gell, im Leichenhaus, wir haben auch jede Leiche gesehen. Das, wir haben mit dem Tod auch aufgewachsen. Nicht
aber der
mit dem
gehört
Leben.
Dazu. Man hat ja noch kennengelernt, dass halt ein Verwandter in der Stube aufgebahrt worden ist.
Absolut.
Ich fand das als Kind gar nicht gruselig. Das war halt
so. Das mit meinem Mann gesagt, du, wir machen wir das wieder. Da kann man sich schön verabschieden. Und ich weiß ja das auch noch von der Arbeit. Also wir haben die Verstorbenen.
Also auf der Palliativstation.
Ja, total. Die Würde lassen, haben die schön hergekriegt und dann, oder sogar mit den Angehörigen, wenn sie das wollten. Und dann haben sie die verabschieden können. Okay. Oder haben noch Blumen bringen können. Und wenn im Bekanntenkreis etwas stirbt, dann bin ich heute noch da und schaue, dass ich für die Angehörigen das so schön wie möglich inszeniere. Dass man dem noch was mitgibt, seine Lieblingsblume.
Das ist schön.
Ja.
Und dass man
bei meiner besten Freundin
Abschied und der Trauer auch Zeit
Raum,
gibt.
Raum auf alle Fälle, Raum gibt. Genau, das ist wichtig. Das ist wichtig und das liebe ich. Und das möchte ich auch gern wieder weitergeben, weil ich merke in der heutigen Zeit, wie unendlich wichtig das ist, dass die Seele wieder gepflegt wird.
Und weil Sie gerade eben über die Trauer reden, dass man das auch verarbeiten kann, dass das nicht so abrupt ist, wenn schon ein lieber Mensch geht, dass man
genau
ihn hinaus begleiten darf.
Genau so
gemeinsam aus dem Leben.
Genau so ist es. Es ist im Krankenhaus auch so und nicht bloß auf der Palliativstation, dass man zum Beispiel das Fenster öffnet, wenn jemand gestorben ist, damit die Seele in den Himmel kann.
Ja. Macht man das auch bei den professionellen Sterbebegleitungen so? Ich kenne das halt als Brauch, dass man das Fenster aufmacht, dass die Seele
im Krankenhaus, das wird auch weitergeben, macht das Fenster auf, dann, weil man muss ja auch mit sich selber, wie viel Tod verträgt ein Team? Ist ja eine große Frage.
Ja.
Gell? Auch für mich muss ich gute Trauerarbeit machen.
Jetzt sind wir gleich bei die 11 Uhr Nachrichten und reden über so ein berührendes Thema. Da möchte ich mich jetzt auch nochmal bei allen bedanken, die diese Arbeit leisten. Es ist so wichtig und jeder kommt mal in diese Situation vor uns, wo er gehen muss. Und wenn da gute Menschen um einen sind, die einen hinausbegleiten aus diesem Leben, was ihr da leistet, möchte ich mal allen sagen, die da arbeiten, allen Respekt und vielen, vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zu unserem... Jetzt ist mir gleich Musik eingekommen. Zu unserem Brauchtumsratsch heute mit Sabine Zellhuber, die Kochkurse gibt, die lange auf der Palliativstation gearbeitet hat. Und wir haben uns gleich richtig verratscht, so gehört sie es nämlich auch. Jetzt kommen wir nämlich endlich mal zu unserem Hauptthema, zu den Kartoffeln. So, Frau Zellhuber, wie viel Kilo Kartoffeln haben Sie daheim regelmäßig?
Also 20 Kilo schon. 20 Kilo, die werden zugedeckt. Zwei Sorten, das heißt, also jetzt nicht vom Sortennamen, das sind auf alle Fälle mehlige Kartoffeln und vorwiegend festkochende. Ganz festkochende, mit den habe ich es nicht so, die anderen haben wir lieber.
Ich liebe mehlige Kartoffeln, Pellkartoffeln aus mehlige Kartoffeln, das ist eine Delikatesse.
Ja, grundsätzlich.
Aber jetzt fangen wir gleich mal ganz von vorne an, nämlich beim Kartoffelglauben. Ja, uns hat die Hörerin, die Frau Drechsel aus Münsterhausen, geschrieben, dass sie als Kind immer beim Kartoffelglauben war. Aha. Und das war für sie wie nach Gold suchen. Das habe ich noch nie machen dürfen im Leben, Kartoffelglauben. Oder müssen.
Müssen,
geht ins Kreuz.
Ja, genau.
Also, haben Sie Kartoffelglauben?
Ich habe Kartoffelglauben
bei der Oma?
Bei der Oma weniger, sondern bei den Bauern auf dem Dorf. Mhm. Also da habe ich mitgeholfen. Das weiß ich noch gut, beim Hölzl. Da haben wir draußen gewesen. Meistens so im September gleich. Und da ist man beieinander gewesen und hat die kleinen Bell, die haben für Zau gewesen, die kaputten, die waren angestochen worden, die waren für Zau und die recht zuckerten, die wo halt nicht schön war. Die sind in eine extra Kerbe reingekommen. Da hat man ja das Kartoffelkerbe gehabt, zwei, wo die schön reingekommen sind und die nicht so schön. Gleich. Und dann hat man die alle wieder auf den Hänger aufgeschmissen. Und das war für uns Kinder, da ist der Träger rausgefallen, da hast du es noch ein wenig beidelt. Und wenn man die Mutterknolle gefunden hat, das ist ja der Feide-Erepfi, von dem hat ja auch die Süßspeise der Feide-Erepfi seinen Namen. Und wenn man eine Mutterknolle gefunden hat, dann hat man dem die aufgeschmissen, die hat furchtbar gestungen, war schwarz und hat außen so ausgeschaut, war furchtbar batzig. Und dann hat man die irgendwann aufgeschmissen, der, wo sich gerade mit dem Bugel hertragen hat. Also man muss sagen, das Erepfiglauben war auch schon ganz schön lustig.
Hört sich zwar nach Arbeit, aber wie Sie sagen, ganz schön lustig. Jetzt muss ich richtig blöd fragen, weil ihr ja noch nie Erdäpfel geglaubt habt. Oder Kartoffeln. Mhm. Was ist denn die Mutterknolle?
Die Mutterknolle, das ist der Kartoffel, den man praktisch eingesetzt hat. Mhm. Der, wo reingekommen ist, der, wo die Jungen gekriegt hat, das war die Mama praktisch, die Mutterknolle. Und die ist ja dann verdorben, die ist kaputt gegangen. Die hat dann, wie gesagt, batzig und gestungen. Und die hat austrieben und dann hat die ja Arbeit da. Und die ist dann verfault. War eine verfaulte Kartoffel.
Und die riecht wirklich. Also wenn man mal Kartoffeln mit dem Keller aufgehoben hat und der dann die treibt und treibt und treibt und irgendwann mal
verfault oder,
und dann stinkt es recht muffig.
Brutal. Wie ein gestungenes Ohr. Sag ich auch, der Feider-Jeripfi und ein gestungenes Ohr. Das ist wirklich was ganz, was Greisliches.
Aber dass man die Leute gleich damit tratzen kann, das habe ich jetzt auch
doch, das war auf dem Feld. Wir waren eh alle stehen voll drin, gell. Da war es wurscht. Und man hat sich halt auch tratzt. Ich meine, es waren ein Haufen Leute, ein Haufen Kinder dabei, gell. Und es war natürlich auch eine Mutprobe. Traue ich mir zum Beispiel den Rippe aufschmeißen. Und der andere, wenn es gesehen hat, dass du ihn in der Hand gehabt hast, hat er schon gedeiht. Da, ich schmeiß auf, gell. Der hat uns auch schon aufgeschmissen. Patsch, hast du ihn schon gehabt.
Jetzt hat man die Erdäpfel geklappt und dann hat man sie im Keller eingelagert oder hat man die vorher noch gewaschen?
Nein, je mehr er trägt und ein Kartoffel dran ist, umso besser hält er sich. Genau, weil dann ist er, hat er praktisch einen Schutz. Genau, sobald er gewaschen wird, so womöglich noch aneinander kriegt, dann ist es schon gefährlich, dass er kaputt geht.
Und bei der Lagerung haben Sie da einen Trick, dass nicht so schnell treiben, die Kartoffeln?
Auf alle Fälle muss man es kühl lagern, aber nicht im Frost und zur Decke. Aber ich war auch noch bei Meerepfiglamm.
Ja, was? Ich hab gedacht, das war schon.
Nein, das war es noch nicht. Danach ist der Erepfelfeier nämlich gekommen. Also von dem Gestrüpp, das wo noch auf dem Acker war, da ist drüber gefahren worden nochmal mit der Eng. Und dann hat man das zusammengezogen. Und vor allem die beiden Männer. Die beiden Männer, die sind die gewesen, die wo 1,5 bis 2 Meter hoch waren. Und das ist halt das Unkraut gewesen, das Gestrüpp, was noch da war. Und das hat halt in der Dämmerung so ausgeschaut, als würden lauter alte Männer drin standen. Gell? Und darum hat man da gesagt, die alten Männer. Das ist alles zusammengezogen worden. Dann hat man eine Feier gemacht. Und in das Feuer, da hat man dann die, wo man nachher den Namen gefunden hat, die Kartoffeln reingeschmissen. Da ist man umgesessen, drüber gesprungen. Das war so in der Dämmerung auf die Nacht noch ganz was Schönes für die Kinder natürlich auch. Und auch für die Alten, da hat man Geschichten erzählt. Ja, wir wollten die Erepfeier, gell. Das war dann das Tagesthema natürlich. Wir wollen die Kartoffeln.
Ist ja wichtig, man wartet die ganze Zeit drauf, dass man die Kartoffeln braucht.
Die hat man ja braucht. Und als man über das Feuer gesungen und Gaudi war, gell. Sternfried ist man gewesen. Und dann hat man die wieder rausgereiht und von einem hinten in die andere geschmissen und hat das Verbrennte ein wenig runtergereiht und hat die noch gegessen. Und
Kartoffeln aus dem Lagerfeuer schmecken auch gut.
Schmecken hervorragend.
Wenn die Haut dann schon so verbrennt ist.
Ja, genau. Heute tun wir es ja dann in Alufolie, aber sonst hast du es ja so reingeschmissen. Gell? Genau. Und dann haben wir die eingelagert erst einmal und so ab Mitte November ist dann der Dampf gekommen. Und das Lustige ist das, es hat ja die Dampfmaschine gegeben, die weiß man ja jetzt von der Getreideernte, gell? Das Dreschen, beim Dreschen, die Dampfmaschine kennt man noch, aber der Erepfeldämpfer, der große, der ist gar nicht mehr so bekannt. Es gibt im Chiemgau einen, der tut die alten Maschinen aufbewahren, aufarbeiten wieder und zum Teil auch wieder hernehmen, also vom TÜV abnehmen lassen, habe ich im Internet einmal gelesen. Und das sind riesen Dampfmaschinen, da ist mit Feuer eingeheizt worden, also hat man Fichtenholz hauptsächlich hergenommen, weil die schnell eine Hitze macht, dann war ein riesen hoher, 2-3 Meter hoher Kamin. Und dann hat man natürlich geschaut, wann der Druck passt und dann waren da riesen Kesseln drauf, 2 bis 3. Und da ist ungefähr 1 Kubikmeter Kartoffeln reingegangen und die haben da durchgedämpft worden. Da waren 2 Menschen, Männer, haben da immer am Dampf gewesen. Und 2 haben die dann in so Silos, in Kellersilos rein da. Und ich habe mit einem geredet, mit einem alten Mann, und der hat gesagt, das waren immer die allerbesten Kartoffeln. Und da hat man dann auch Butter dazu gekriegt und ein Salz, wenn man beim Dämpfer dabei war. Und da hat man gegessen, aber wiederum, umsonst gibt es nichts, auf dem Land schon gar nicht, gell, bei den Bauern, hat man danach Erepfel eintreten müssen. Also die haben da praktisch dann eintreten worden, verdichtet worden. Okay. Auch von den Kindern, jeder, der bei den Kartoffelessen dabei war, hat danach eintreten müssen.
Warum?
Weil das später die Kartoffeln waren zur Haltbarmachung. Die haben heiß eingekocht worden praktisch. Oder auch vielleicht auch vergärt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, dass die vergärt haben und das war das Schweinefutter.
Ach so.
Genau. Und dann haben die.
Darum, ich habe mich schon gewundert, wofür man die Trümmermaschine braucht.
Das war dann
hat.
Viechfutter praktisch. Das war Saufutter und das war ja ganz wichtig. Und dann haben die ausgestochen worden. Und dann hat man es noch mit dahinter, wenn die ganzen, hat man spatzen müssen. Die waren natürlich heiß. Das hat man einen Saudruck drin oft noch da. Okay. Und ja, die sind die die Sau dann gefordert worden. Wobei, die,
aber auch gut ernährt worden. Kartoffeln
sind gut ernährt überhaupt. Worden. Wobei es immer geheißen hat, der beste Ehrepfe, das ist der, den die Sau schon gefressen hat. Das war das Schweiner nicht danach.
Hat man ja Kartoffelknödel machen können.
Da, zum Beispiel
hat man auch zusammen. Können.
Genau, so war das dann beim Kartoffelglauben.
Kartoffelrezepte. Wenn ich an das alte Kochbuch in unserer Familie denke, da ist außer Platzalteig und Kuchenteig das größte Kapitel Kartoffelrezepte. Also von den Strohkartoffeln bis zu Kartoffelteig, bis zu Reiberdatschi, Kartoffelpuffer heißen es ja in Hochdeutsch. Genau. Kartoffeln kann man zu allem verarbeiten und Sie machen das am allerliebsten.
Ich mache das total gern, wobei ich sagen muss, also dann über allem steht bei uns in Niederbayern natürlich der Ehrepfekäse, was viel gemacht wird und was nicht so verbreitet ist. In Oberbayern kennt man den gar nicht so gut.
Nein, nicht.
Echt?
Erzählen Sie mal. Ja.
Der Ehrepfekäse, das ist einfach eine Brotzeit. Mhm. Da, wenn man vom Vortag noch Kartoffeln hat, die reibt man durch, ein feiner Zwiebel rein, fein geschnittener Zwiebel rein, salzen, ein bisschen Muskat, hat man früher vielleicht nicht gehabt, muss nicht sein, ein bisschen an Pfeffer rein, ein Löffel saure Milch, sage ich, am besten Quark, aber wenn man jetzt einen Sauerrahm über hat oder einen Joghurt, dann ist das genauso bayerisch, sage ich über.
Also wie ein Kartoffelaufstrich eigentlich.
Das
so.
Ist ein Aufstrich, ja. Mhm. Und dann tut man einen süßen Rahm dazu und dann immer so, dass er halt dann, ja, den tut man schön dick aufs Bauernbrot auf und dann fein Schnittlauch, muss man halt alle wieder vorsichtig durchheben. Ja, nicht mit dem Mixer, da wird Stärke frei, ja, dann wird er zack. Ja. Das ist ganz schlecht. Ein Mixer und eine Kartoffel passt nicht zusammen.
Das wird nicht.
Geht nicht.
Haut
nein.
Stärke aus.
Da haut Stärke aus, das wird lehmig.
Ja, auch beim Kartoffelpüree, das funktioniert. Nicht, oder bei der Kartoffelsuppe muss genau. Man ausdrucken.
Genau, der Kartoffelstampfer. Man hat noch ein bisschen Prickel drin, das mag ich viel lieber. Okay. Und dann muss man halt alle wieder einmal unterheben, ein bisschen die Sahne. Und die Kartoffel saugt natürlich das wieder auf. Tut man Sahne dazu.
Ich schluck schon.
Muss man natürlich auch wieder Salz dazu tun. Manche Mengen Kümmel rein. Das kann man dann machen, wie man mag. Und das tut man sich schön dick aufs Brot auf. Und dann aufs Bauernbrot Schnittlauch drauf, zum Bier, zum Radler. Ein Traum.
Sagt sie mir. Um 11.20 Uhr.
Eiskalt.
Wenn so eine schöne Brotzeitzeit war.
Genau. Dann natürlich in meine Kochkurse, was ich liebe, das ist natürlich der Kartoffeltag. Der Kartoffeltag, wie wir es eben jetzt bei euch im Rezept drin haben, mit den Ehrepfebaukerl. Aber kann man auch süß machen. Bei uns heißen es dann Maitaschen. Hat mit den Maultaschen im Schwäbigen gar nichts getan. Eher mit den Rheinzeiten. In der Felshofener Richtung, Felsbiburger Richtung, da sagt man dann eher Kartoffelreinzeiten. Genau sagen die, da gibt es die Torgreinzeiten und die Kartoffelreinzeiten. Also der Kartoffelteig, der ist ja so vielfältig verwendbar. Wenn man den einmal drauf hat, okay, da macht man.
Man nehme, jetzt fangen wir aber an, wie man Kartoffelteig macht.
Man nehme mehlige Kartoffeln, die tut man kochen. Die tut man schön, wie wir vorher schon gesagt haben, die tut man. Durchdrucker, die
lass mal die erst ausdampfen.
Ausdampfen, mhm. Das ist ganz wichtig.
Warum?
Weil sonst der Teig so feucht ist. Mhm. Der muss die Feuchtigkeit ein bisschen, der Kartoffel muss die Feuchtigkeit anbringen. Da ist er besser zu verarbeiten. Wenn man das dann hat, dann kann man sogar bis am nächsten Tag im Kühlschrank aufheben. Dann kann man in eine Schüssel rein, dann am anderen Tag weiterverarbeiten. Wenn man aber dann verarbeitet hat, dann muss man auch gleich hernehmen. Mhm. Weil das geht dann nicht mehr. Der lässt dann noch mehr Feuchtigkeit und dann tut man gut salzen.
Heute haben wir noch, da gehört noch Mehl dazu.
Ein Salz, mhm. Ein Mehl, am besten ein doppelgriffiges, also oder ein Dunst.
Und in welchem, so in welchem Verhältnis ungefähr?
Das ist wieder abhängig vom Kartoffel eigentlich, wie stärkehaltig das der ist. Aber ich sage jetzt einmal, bei einem Kilo Kartoffeln würde ich sagen 200 Gramm Mehl. Mhm. Aber da tut man dann so viel rein, einfach, dass das ein schön formbarer Teig wird. Dann tut man ein Ohr rein. In vielen Rezepten heißt es so wie ein Dotter. Hätte man nie da, tue ich auch nicht. Okay? Ein oder zwei Ohr, je nach Größe.
Also ganz mit Eiweiß?
Ich tue es mit Eiweiß rein.
Weil warum hättest du Oma nie da?
Weil, was die hätte wieder gesagt, und was tun wir dann mit Eiweiß?
Hat's recht
gehabt. Ganz oder gar nicht. Okay? Gibt es schon nimmer. Dann tue ich natürlich heute das Muskat rein.
Herrlich.
Muskat liebe ich auch total.
Bei uns hat es nur Muskat. Muskatreibe ist bei meinem Opa immer auf dem Tisch gestanden. In jedes Suppen, auf jedes Gericht Muskat, ist ein Muskat gekommen.
Ja, genau. Habe ich ganz gerne. Auch beim Gemüse. Kohl ohne Muskat, den gibt es bei mir nicht.
Ja,
nur ein bisschen. Ein Hauch.
Ein Muskatnuss.
Ein Muskatnuss, genau. Ein Muskati. Hat man so ja früher gesagt.
Ich habe lange nicht gewusst, dass es Muskatnuss heißt, sondern das war Muskatnuss. Ja. Das war ein Wort bei uns.
Ja, genau.
Also, jetzt habe ich einen unterbrochen.
Kein Problem. Und dann kann man ein bisschen flüssigen Butter dazu, dann kann man auch Stärkemehl. Man ist ja da, man darf ja. Okay. Aber was ich jetzt ganz gerne rein tue, das ist auch ein Löffel Quark und ein Grieß. Also, das ist auch ein ganz guter persönlicher Hinweis. So Thomas schon da, die hat auch wegen einem Grieß rein, da, weil die hat Flüssigkeit schon aufgenommen hat. Auch.
Wenn es Oma gemacht hat,
gut kochen können, muss ich dazu sagen, meine Oma, das alte Kochbier habe ich von ihr und wir haben die gleiche Klosterschule besucht. Stellen Sie sich das vor, das
habe ich erst mitgekriegt. Da
war ja schon über 50 Jahre. Ja, genau. Habe ich gesagt, siehst du, das Thomas hat auch dort kochen gelernt. Also,
zwar nicht beim Fräulein Betty, aber...
Nein, die hat Thomas schon immer geliebt, wie Frau Betty in ihrer besten Zeit war.
Ist das nett? Und
ja.
Haben sie wirklich die Rezepte übernommen?
Total.
Da haben die aber dort dann gut gekocht.
Die haben sehr gut gekocht, das muss ich schon sagen. Also da hat man wirklich ein gutes Basiswissen gehabt. Ich meine, spielt sich sowieso. Muss ich ein bisschen angeben.
Ja, Sie haben ja bei der Oma schon gelernt, was gescheit ist.
Ich habe bei der Oma das Gefühl mitgekriegt und gelernt habe ich es bei der Frau Betty. Und dann habe ich mich selber weitergebildet. Und auch im Gespräch, ich bin ja dann zu den Bäuerinnen gefahren, zu den Wirtinnen. Ich habe ja ein ganzes Buch, da bin ich mitgegangen, da steht von Oma, wenn nicht jetzt, wann dann? Gell? Und habe die schon, meine Dreiviertel sind da schon gestorben, muss ich ehrlich sagen. Mich betreibt das schon eine Zeit.
Und Sie bewahren die Rezepte auf, wo Sie auch gesagt haben,
in Würde?
Auf der Palliativstation, wo Ihnen alte Damen noch ihre Rezepte
genau,
mitgegeben haben. Das
da
ist doch
haben
schön.
Wir auch noch, genau,
da sind Sie die Bewahrerin.
Voll. Ich bin ein bisschen die Bewahrerin, genau. Die Rezepthüterin.
Jetzt sind wir beim Kartoffelteig.
Jetzt sind wir beim Kartoffelteig.
Eine Muskatnuss haben wir noch
haben gehabt. Wir noch eine da.
Ein Grieß.
Ein Grieß haben wir eine da. Ein bisschen Quark haben wir eine da. Das macht es ein bisschen saftiger, macht ein wenig Geschmack alleine.
Und Sie mischen es dann mit den Händen, weil bei den Kartoffeln, haben Sie ja gerade gesagt, muss man aufpassen wegen der Stärke.
Genau, ich habe in einer Hand immer eine Teigkarte, dass ich ein bisschen sauber in die Hände habe, weil das ist natürlich eine Batzerei. Okay. Am ersten mischt man das durch und dann muss man sich in eine Schüssel das Mehl eintun, weil wenn man da irgendwo reingelangt, das kann man dann noch... Wird nicht mehr sauber. Und dann tut man einfach alle wieder ein Mehl dazu, dass das ein kompakter Tag wird. Ich mache mir dann bei den Erepfelbankerl, wie wir es im Rezept haben, zwei Würst und da stehe ich runter. Mhm. Und die haben ungefähr so lang wie ein Fischstäbchen und doppelt so dick, sage ich irgendwie. Aber das sind Würstall und die tue ich dann im Butterschmalz beidseitig ausbraten. Was man aus den Kartoffeln, kann man natürlich das auch im Rohr machen. Oder da gibt es ja im Bayerischen Wald die Bruckbaum. Die sind dann lange Würst. Die werden da länger noch in Schmalz reingelegt. Da kommt dann auch noch auf der Sauerrahm irgendwie. Je nachdem, in welcher Gegend das man ist. Oder wir machen mal Stehe auf dem Mandel. Okay.
Was ist das?
Wird auch im Rohr gemacht. Da wird der Kartoffeltag ein bisschen aufgerollt. Früher ist da dann ein angerester Grieß draufgekommen. Und dann hat man den aufgedreht und hat man die Schneckerl steht in die Reine rein da, mit viel Fett. Und hat man das da drin gebacken und hat man dann nachher so eine Ei-Milch- oder Sahne-Mischung noch drüber geschüttet. Kann man natürlich heute variieren.
Klingt aber fein.
Ja, kann man aber auch mit Kräuter füllen. Oder bei den Erepfelbaukerl, ich tue dann manchmal einen Speck auslassen, einen Würfelspeck und einen Zwiebel rein und Petersil und tue es mit dem bestreichen. Oder Stehe auf dem Mandel machen, wie immer das Granatbett. Gell? Oder genauso kann man süß machen, dass man Zwetschgen, Äpfel, dass man Sauerrahm reinstreicht. Das macht man dann eigentlich wie ein Strudel. Aber man hat halt einen Kartoffeltag. Okay? Und genau.
Also wir haben jetzt ein Rezept bei uns auf br-heimat.de.
Genau.
Das sind die Kartoffelbankerl, sagen
Bankerl,
Sie.
Genau. Kann man mit Kümmel machen. Früher ist er ganz viel mit Grimmen gemacht worden. Grieben. Mhm. Also vom Fett auslassen.
Und also Grimmschmalz, oder?
Die Grieben selber. Ja, genau.
Hat man früher beim Metzger gekriegt.
Ja,
das habe ich nicht mehr gesehen.
Kriegt man auch noch, wie man es bestellt.
Also das ausgelassene Fett war
das. Das ausgelassene Fett, die Brickerl. Ich mache es sogar manchmal gern selber, weil ich mit Schweineschmalz auch koche. Mhm. Und lasse mir dann manchmal die sogar selber auf, weil ich die klar schneide. Und dann habe ich richtig schöne Creme. Für Creme Gnell macht man auch, kann man auch mit Kartoffeltag machen. Das ist übrigens auch der Tag für die Halbseiden Gnell, da wo man innen noch Würfel rein tut, aus den gekochten Kartoffeln.
Halbseiden, sagt man. Das sind die Kartoffelgnädel halb und halb, heißen es. Teilweise rohe Kartoffeln und teilweise gekochte Kartoffeln.
Sind die halb-halb. Aber halb-seidene, sagt man bei uns
das zu den. Das ist aber immer was Anrüchiges gewesen. So. Das ist eine ganz halb-seidene.
Eine halb-seidene.
Nein, und genau. Was ist das, die halb-seidene?
Das ist einfach aus dem Kartoffeltag, die Gnädel, die wo dann im Wasser, im gekochte Wasser reinkommen, da hinsimmern und die fällt man mit, kann man mit Semiwürfel fein oder eben mit Cremen oder auch wieder mit Speck und. Und dann kann man Salat oder Sauerkraut dazu essen. Wie bei den Erepfi-Bankerl. Natürlich haben die jetzt nicht das schöne Rami.
Jetzt muss man zu den Bankerl sagen, der Herr Frank, unser Hörer, hat uns geschrieben, bei uns hat das immer, bei den Bankerl haben die Kartoffelnudeln Radiwix-Pfeiferl geheißen. Eigentlich vorn dran mit einem D, aber das konnte ich damals mit 5 Jahren noch nicht so gut aussprechen. Mhm. Somit bleiben die Bankerl eben die Radiwix-Pfeiferl. Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Radiwix-Pfeiferl.
Ja, eben Radiwix-Pfeiferl.
Also da habe ich sogar am Anfang meiner alten Rezeptkarriere ein Problem gehabt, weil für mich die Tradiwix-Pfeiferl immer aus Dorg waren. Mhm. Und die Tradiwix-Pfeiferl, die haben ja die kurzen, die Fingernudeln, und der Name, und ich habe mir immer gedacht, Tradiwix-Pfeiferl, die haben doch aus Roggenmehl und Wasser und Salzmeere, ist das nicht, ist ins Kraut reingekommen als Magenfüller. Mhm. Dann haben die, in die Wirtshäuser hat es immer geheißen, Tradiwix-Pfeiferl gibt es, und die waren aus Kartoffeltag. Dann haben wir gedacht, irgendwo ist der Feller drin. Bis ich wieder bei BR gehört habe, vom Gerald Huber. Also hier im Major bin ich großer Fan von dem Herrn.
Gerade vor er noch zu dir reingekommen ist ins Funkhaus, haben Sie da nicht gesehen?
Nein, ich habe nicht geschaut. Mei, den darf ich ja so gern mit dem einmal reden. Auf alle Fälle, und der hat, da habe ich gelernt, dass die Tradiwix-Pfeiferl, das ist eine Form. Und zwar ist das von die Flöten praktisch, von der Orgel. Die Pfeifen.
Ja, die Pfeifen.
Genau.
Die sind aber unterschiedlich groß.
Die sind unterschiedlich groß, aber die haben hinten von spitzert. Mhm. Und da kommt der Name her. Also ist das wurscht, ob die aus Kartoffeln oder Mehl haben. Da habe ich mir ziemlich lang Stress gemacht. Leichten.
Müssen Sie Kartoffeln essen, die beruhigen.
Genau.
Ich kenne Fingernudeln, das sind dann die regionalen Unterschiede. Ist aber dasselbe wie Kartoffelbankerl. Bei uns haben sie manchmal Bankerl, manchmal Fingernudeln, je nachdem.
Fingernudeln haben so groß wie ein Finger. Mhm. Die Bankerl, die haben einfach größer.
Noch größere. Und die Schupfnudeln, die schwäbischen, ist auch aus Kartoffelteig, oder?
Die Schupfnudeln haben auch aus Kartoffelteig, genau.
Also immer dasselbe Rezept eigentlich? Ist immer eigentlich Kartoffeln mit Mehl verarbeitet und je nachdem mit Quark, wie Sie sagen, oder Muskatnuss oder Gewürzen. Aber
es noch ist Belieben, noch Familiengeschmack, sage ich sogar.
Gerne dazu.
Der Familiengeschmack, wie ist man's, hat man es kennengelernt.
Gell? Oder so gut. Kartoffelmedaillons hat es immer.
Das Gleiche.
Oh,
ich mache das ganz oft, wenn ich das Herbstgemüse jetzt habe, dass ich zum Beispiel Sellerie und Kohlrabi, Gelbirum, was ich halt gerade da habe, auch an Grünzeug, dass ich das blanchiere ein bisschen, also die Wurzeln blanchiere, ganz klein Würfel schneide und dann Kartoffeltag rein tue, als Trägerteig und tue dann so toll rausbohren. Mhm. So schwindelt man die Kinder ein bisschen Gemüse rein.
Ist auch für Vegetarier dann was
voll,
Tolles. Schmeckt
voll
ganz gut.
Ja, kann man die Geschmäcker variieren, wenn man sagt, wow, ich mag den und den Geschmack gern, ja, dann.
Strohkartoffeln ist auch so eine Kindheitserinnerung.
Strohkartoffeln, ganz gut.
Da haben unsere
Gutes.
Mamas ganz schön klein schneiden müssen.
Ja, genau, dieses so ganz dünn.
Mehr, glaube ich.
Da links noch und dann hat man die Strohkartoffeln in einen Schipfliffi rein da. Da hat man schon, damit es nicht so auseinanderflutschen. Okay. Da hat man Strohnesterl machen können, habe ich auch schon öfter gemacht. Und dann tut man die Kartoffeln da ein bisschen rein und dann tut man schon ein bisschen etwas von dem heißen Fett dazu, dass die haften aneinander und dann kann man es einmal raus tun. Und dann hat man die Strohkartoffelnesterl.
Reibertatschi.
Reibertatschi,
ein Traum. Sie süß oder herzhaft?
Beides.
Geht beides, gell? Mit Apfelmus und mit Sauerkraut.
Ja, genau.
Aber Sauerkraut wird oft mit Kartoffel kombiniert, gell?
Sauerkraut wird ganz oft mit Kartoffel kombiniert.
Dann ist verträglich beides.
Genauso wie das Apfelkompott. Apfelkompott hat man ja auch viel kombiniert mit dem Reibertatschi. Da werden die Kartoffeln aufgehobelt in der Tour.
Also
die rohen Kartoffeln werden da aufgehobelt. Nehme ich übrigens auch gerne mehlige her. Und da tue ich mir schon ein Geschirr hier in die Schüssel rein, weil das tut man ja dann ganz fest ausdrucken. Da habe ich eigentlich, ich persönlich habe mir mal Baumwollwindeln gekauft und die nehme ich immer wieder her dann für solche Sachen, auch mit dem
Obst. Mulltücher.
Das ist eine ganz gute Investition für die Küche eigentlich. Und dann wird das ausgedruckt, die übrige Flüssigkeit, und das wird weggeschüttet. Und was drin in der Schüssel bleibt, das ist ja dann die Stärke. Und die tut man eigentlich wieder dazu. Man muss nicht. Und dann in eine Schüssel rein, tue ich auch einen Grieß mit dazu. Salz, eigentlich fast nicht anders. Ich tue auch einen Quark rein, Muskat. Und dann werden die einfach in der Pfanne dünn, richtig schön resch, werden die ausgebacken.
Und jetzt kommen wir zu meiner Leibspeise, Kartoffelpüree. Da nehmen Sie natürlich auch die Kartoffelpresse und warme Milch natürlich.
Nehme ich eine warme Milch. Mhm. Ich tue da Salzkartoffeln kochen.
Fest oder mehlig?
Mehlig. Und ich kann es aber auch mit vorwiegend. Mhm. Ja, das ist egal. Also was ich an Kartoffeln habe, nehme ich da eigentlich. Ja. Und dann tue ich die mit feinem Salz im Wasser kochen. Dann schütte ich das Wasser ab. Dann tue ich eine heiße Milch dazu. Reichlich Butter. Also in der Gourmet-Küche heißt es ja sogar 50-50, was meiner Meinung nach nicht braucht. Auch wieder Muskat dazu. Und ich tue das Kartoffelpüree, ich mag es jetzt nicht so fein dran, drücke es auch nicht durch Press, weil für mich das Mundgefühl so wichtig ist. Sondern ich tue es dann stampfen.
Also mit dem Kartoffelstampfer?
Mit dem Kartoffelstampfer. Das stampfe ich dann. Aber ja nicht rühren. Ja nicht rühren. Und dann tue ich Butter dazu und tue Muskat dazu und Milch und gut salzen.
Ja, bei solchen Geschichten kriegt man mal die Kindheitserinnerungen. Ja. Auf einmal ploppen es auf, wie man dann als Kinder aus dem Kartoffelpüree wie so einen Damm gemacht hat.
Richtig.
Und oben die Soße rein. Richtig. Und dann so lange mit der Gabel rumgeschoben, bis der Damm gebrochen
genau.
ist.
Genau, ja, genau. Genial, ja. Bis der Damm gebrochen ist. Und was ja früher auch ganz was kurz war das sauer Nährepfigmehl. Ganz gut. Das hat man jetzt auch frisch machen können. Oder mit gekochte Kartoffeln. Da hat man ein bisschen Eibring gemacht, eine Sahne. Mhm. Und dann das eine und dann ist ein Essig reingekommen. Ein bisschen einer.
Hat sehr gut geschmeckt. Kartoffelgulasch kenne ich auch noch.
Ja, natürlich. Gibt es auch Kartoffelgulasch. Ja. Oder Würstelgulasch mit Kartoffeln. Gell?
Kartoffelsuppen.
Kartoffelsuppen ist ein Traum. Kann man auch das eine oder andere einmischen. Also meine Enkelin, die Elina.
Die ihre Gehirnströme
die meine
gemessen
Gehirnströme
hat.
Gehirnströme und nichts gefunden hat. Die hat es nicht mit mir aus Protest. Gell? Und da mache ich immer eine Kartoffelsuppe mit Gelbwürm drin und allem, was ich finde. Und dann,
ja, Sie finden sich ja voll.
Und ich finde genug bei uns daheim. Und dann wird die wirklich ganz fein gemixt und dann kommt der Sahne rein und das ist bei uns die Elina-Suppe.
Was hätten Sie denn noch alles an Kartoffelrezepten? Sie haben da so ein schönes altes Bierhalt dabei.
Das, was Sie gerade haben, das ist ja ganz klar wie ein Vokabelheft. Das habe ich jetzt neulich von jemandem gekriegt. Das ist ein Kriegskochbüchlein und im Kriegskochbüchlein, nach dem Ersten Weltkrieg ist das geschrieben worden jetzt, das ist schon ganz alt, hat natürlich die Kartoffel einen ganz hohen Stand gehabt. Gell? Weil das war einfach etwas, was ein bisschen satt gemacht hat. Und da haben wir da jetzt zum Beispiel natürlich Kartoffelknälhand drin, der Maischmurm, Kartoffelschmurm, dann Kartoffelkirchel, ein Kartoffeltatsch, ein Kartoffelschmarrn, der war natürlich auch wichtig, Milchkartoffeln, Apfelkrapfen im Kartoffeltag. Mhm. Habe ich neulich übrigens daheim auch gemacht. Da haben wir gedacht, jetzt probiere ich es einmal aus. Ich habe einen Kartoffeltag gehabt und ich bin ja dann da so süchtig, ich mache dreierlei Sachen. Und habe ich das ausprobiert, wenn ich jetzt da so ein Löffel rein tue und eine Scheibe Apfel rein und oben noch mal einen drauf. Es war göttlich mit Zimtzucker drüber. Kann ich auch an jeden nur empfehlen. Hat's erfinderisch oder Holzhackernuckeln. Dann haben wir Tienerbrösel, Leitschinter, einen Holzhauersterz, einen Bauernsterz, einen Erepfischmurm, Teiselerbrotzeit, einen Stampf, einen Rampfi, hat's geheißen, Kümmelspeidel, Bauchstecherl, Hirterstecker, das sind die Bruckbaum, hat man früher gesagt, die Bauzahl und Kartoffeltaler, Hasenknepf, Bauzahl und Studel, Kartoffelzeiten, arme Leibpfannenkur, hat man auch gesagt, oft dann, wenn wir es so gemacht haben, Schusterflecke, Bauchstecherl und tausend Dinge. Schneider, Flicke, Schnecken, Häusl, Stehaufmandel haben wir schon gehabt, Erepfi, Schneckerl, Sirsi, Fluder, Schneeball, Kindsknäll, Rennstritzel, Nocker, die Mandel, Pfuder, die Zuder, die Weiber, Kartoffel, Strudel und vieles, vieles mehr.
Und so wie ich Ihnen jetzt kennengelernt habe, haben Sie das alles schon ausprobiert?
Habe ich alles schon gemacht, ja, genau.
Kochen Sie einen ganzen Tag?
Das haben mich schon viel gefragt. Nein, aber ich bin einen Kartoffeltag gemacht. Wir haben ja das schöne Foto gebraucht, was bei euch drin ist. Haben wir natürlich.
Ja, das ist auch schön. Mit
vorgestern
Schüssel mit
Kartoffelteig. Haben wir ja viel Baugall mit Kraut und Apfelkompott gegessen. Haben wir noch Shooting gehabt mit den Kartoffeln.
Shooting mit den Kartoffeln.
Und dann,
alt und neu gemischt.
Und dann mache ich natürlich von den alten Rezepten, da tue ich die Hälfte weg und dann probiere ich noch was aus. Gell? Und durch das schmuggelte ich mich da so durch. Weil wir können nicht jeden Tag ein Gericht machen gerade.
Was wiegt denn ihr Mann? Der wird ja verköstigt vom Feinsten.
Nein, wir essen dann nicht die große Menge, sondern eher ich die probier's. Vielfalt. Und wir haben auch da Nachbarn, die dankbare Abnehmer haben oder Freunde. Also manchmal bin ich so schlimm, sagt mein Mann, jetzt müssen wir heute etwas einlohnen.
Ja, aber ja. Liebe und Freundschaft geht schon sehr durch den Magen. Ist doch schön, wenn man so herzlich bewirtet
genau.
wird.
Genau, eine Komödiantin hat gesagt, eine Komikerin, wer kochen kann, ist nie allein.
Das stimmt.
Und das stimmt, das hat
das gesehen. Ist aber auch schön, so wie ja. Sie es ja mit so vielen Geschwistern kennt haben, dass man am Tisch beieinander sitzt und was Gutes isst und ratscht.
Genau, meine Enkelinnen, wenn zufällig mal alle da sind, dann machen wir das große Familienessen mit Oma, Opa. Die Oma kocht, der Opa richtet den Tisch her und dann kommen Kinder mit Freunden, Partner und Kinder und dann sitzen wir beieinander und ich sage es ihnen, es gibt bei der Welt für mich nichts Schönes.
Ist aber schön.
Ja.
Genau. Fein sein, beieinander bleiben, fein sein. Zusammenhocken, finde ich.
Zusammenhocken, ein Heugarten. Gell? Mhm. Und wir haben eine Spülmaschine. Es macht ja heute nichts mehr.
Nicht so wie eine Oma. Die hat ja, das
bei
war
der
mühsam.
Bei der Oma war es sogar so, das muss ich jetzt auch noch schnell anbringen, weil das vielleicht auch Erinnerungen weckt, die wenn Sau geschlacht haben, hat meine Tante jetzt hat gesagt, die ist ja, wird jetzt 80, Tante Traudl, und die hat gesagt, ihr hat dann so graus tagelang, weil die Oma hat ja gerade in einem Wandel, die haben ja kein laufendes Wasser gehabt, vom Grand praktisch das heiße Wasser gehabt.
Der Grand war immer heißes Wasser
da. War heißes Wasser drin, hat es gesagt, und da haben tagelang die Teller nach den Schlachten geschmiert, die haben kein Spülmittel gehabt. Da hat es ja noch kein Spülmittel gegeben, das muss man sich mal vorstellen.
Okay. Ja, so hygienisch. Wobei, die haben doch immer die Haferl gehabt, Soda und Sand.
Also damit hat mit man sowas. Mhm. Mit sowas. Aber das war halt auch nicht so der Fettlöser, sage ich jetzt einmal.
Das okay. Stimmt schon, das ist schon ja, spülig.
Traudl, meine Tante, hat gesagt, mir hat es tagelang geraust, weil überall auf die Teller war irgendwie noch so die Geschmuff und Schlachten drauf. Und für Kinder war das nicht so prickelnd, sage ich mal. Freilich über den Winter, da hast du halt dann die. Das Geräusch hatte ich gehabt und wie auch immer, die Würst, gell, das, wo überall gehängt ist. Aber es war nicht nur einfach. Aber heute können wir so schön einfach,
ja,
die uns die Geschmäcker zurückholen
und, sie bewirten
und dann in die Spülmaschine rein.
Das ist das Allerhöchste.
Uns
riecht und schmeckt nicht, nach der frisch geschlachten.
Ja, Sau. Genau, unsere Nutella schmeckt nicht. Nein, aber Schlachten hat schon auch was gehabt.
Welche Gemüse haben wir heute noch? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben noch die Quitte,
also,
glaube ich.
Genau, wir haben ja heute. Kürbis ist angesagt gewesen.
Quitte jetzt Obst oder Gemüse?
Ich dachte sagen Obst. Mhm. In meinen Augen ist es so, Obst, ja. Wird für süß gemacht. Also Kürbis hat es ja heuer, was es heute ganz stark gibt. Ich habe einen Onkel, der sagt, freilich, das der Ding passen. Früher haben sie Zaug gefressen und heute sollen wir es mehr essen. Kürbis ist früher als Saufutter
geworden.
Ja, ja. Der ist
erst vor so 20 Jahren ist auf einmal Kürbis als Essen.
So genau. Bei der Quitte haben wir ja ganz tolles, traditionelles Weihnachtsgebäck. Oder die Süßigkeit der früheren Zeit, nehmen Dörrobst, und zwar das Quittenbrot, wenn feiner wissen.
Das auf so einem Blech ist.
Richtig,
gell?
Das ist erst lang gekocht.
Das ist eigentlich wie Gelee-Gürtel.
Das war, genau.
Gelee-Gürtel vom Blech.
Gelee-Gürtel vom Blech und haben ganz gut. Und in der französischen Gourmet-Küche ist sogar so, dass Quittenbrot ohne Zucker, weil das hat man ja mit Zucker dann eingelegt, dass das ohne Zucker zum Käse so gut ist. Mhm. Und da gebe ich jetzt einen ganz persönlichen Tipp für ganz ein gutes Rezept zum Käse. Und zwar die Quittenmarmelade. Ich tue die Quitten natürlich erst einmal von dem äußeren Flaum befreien.
Das ist eine Mordsarbeit.
Mit einem Tuch abrieben, dann hacken, also muss man von Hacken reden, weil es hat dann, und dann in Apfelsaft kochen, in Apfelsaft, nicht in Wasser. Kocher durch die Flotte Lotte.
Wir lachen bloß, weil mein Magen so knurrt.
Durch die Flotte Lotte drauf und dann das Mus, was da rauskommt, so lange kochen, noch keine Zitrone rein da, gell, bis das rot ist. Und wenn das rot ist, tut man ein bisschen der Zitrone rein. Und jetzt werden viele sagen, jetzt fangen sie auch noch an, aber es ist Wahnsinn. Und dann ganz fein krümmer Ingwer dazu. Mhm. Und das dann als Marmelade einkochen. Ich meine, das hat ja eh schon ganz viel Pektin. Da braucht man nicht mehr so viel Einmachzucker, sage ich jetzt einmal. Und das in Gläser füllen und dann zum Käse eingedicht.
Das kann ich mir vorstellen.
Eingedicht, das mit Marmelade.
Wobei der Ingwer, der ist ja, ich habe so eine alte Schütte mal gehabt, weiß gar nicht, wo die hingeraten ist. Da hat man halt Grieß, Mehl, Salz und unten bei den kleinen Gewürze war auch Ingwer.
Ja.
Und da habe ich mich gewundert, dass man damals eben auch schon, der war halt dann wahrscheinlich
der ist eingeführt worden.
Der dann kandiert oder? Nein,
ich glaube, dass da schon die Wurzeln hergekommen sind. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel, es gibt die Genussregion Niederbayern, das ist auch vom Staat geförderte Einrichtung.
Da stehen ja Sie ganz oben wahrscheinlich.
Ich habe ja Hiftel dabei, das ging ja noch dann. Und nein, die, wo sie unwahrscheinlich toll kümmern drum, dass solche Sachen wieder regional werden und auch die Landwirtschaft oder die Gaststätten und so unwahrscheinlich unterstützen. Und es gibt bei Landshut einen Gärtner, der jetzt Ingwer baut. Mhm. Also das muss auch nicht mehr über den Flug oder Seeweg kommen, sondern auch das ist mittlerweile regional zu erhalten.
Was ja wirklich früher auch war. Der Grieß hat mich jetzt wieder daran erinnert, weil das gab es eine eigene Schütte für den Grieß.
Ja, genau. Oder wie zum Beispiel die Rohgersten. Die Rohgerstensuppe mit Kreierden drin. Mir, der man zunehmend jetzt wieder Rollgerste hernehmen statt Reis. Der Reis ist sehr sinnbehaftet, wenn er kein Bio-Reis ist. Wobei ja auch der Reisanbau ja bei uns jetzt auch schon gefördert wird oder in Italien. Ich bin nicht so der Freund vom asiatischen Reis, werden mir jetzt die Asiaten vielleicht ein wenig verdammen in einer Weltwirtschaft, aber so viel wird es jetzt nicht ausmachen wegen mir. Und ich nehme lieber Rohgersten her. Das sind heimatliche Getreidesorten, aber was glauben Sie,
was ich auch schon lange gegessen, eine Rohgerstelsuppe.
So gut, eine Gemüsesuppe mit ein bisschen Greihern anbraten unten und dann eine Rohgersten rein. Also das ist ja ein Wahnsinnsessen.
Und weil Sie ja auch in der Klosterschule waren, ich habe am Samstag Klassentreffen gehabt und dann haben uns alle erinnert, die Küche war jetzt nicht so besonders wie bei Erna, dass die internen Sagosuppe kriegen haben. Da bin ich dann ausgestiegen. Das war so...
Habe ich nie gegessen. Sago, weil das ist
das
ja...
Das war, sagen wir mal, eine galertartige Masse und das damals für kleine Kinder, für elfjährige Masse, war schon recht ungewöhnlich.
Weil man halt Hunger gehabt hat. Meine Tante sagt, der Hunger treibt schon.
Der Hunger treibt es nein, der Ekel treibt es ab. Er hat es bei uns in der Schule gekostet.
Genau. Also bei den Rohgersten auch so viel sagen und dann die Rohgersten rein. Die muss man extra kochen. Die geben so viel Eiweiß ab.
Sonst wird es so batzig, ja.
Das wird so eine batzige Geschichte. Ja. Und dann absieben und ein wenig anschwärmen und dann erst den Zucken rein.
Und das gehört auch dazu, dass man die alten Gerichte kennt und was Gutes draus macht.
Hinterfragt auch ein bisschen. Ja. Genau wie ich sage, mit dem Hefetag oder mit dem Mehl sieben, ich sieb kein Mehl, hexen's mal für ein Biskuit. Dann hat er auch mal gefragt, ja, warum sieb ich das Mehl noch? Mei, sag ich, wirst du halt auch wieder mal einen Mehltrüger haben, wo die Wirm drin sind.
Meinen Sie, deswegen hat man es gesehen?
Natürlich hat man es, also bin ich überzeugt. Das ist
ich wundere mich auch mal, warum man es siebt, das ist ja
nein,
so fein.
Ich sieb's Mehl wegen nicht. Und ich sage, das werden sie wahrscheinlich da haben wegen dem Mehlwürm. Ich sage, die müssen die aussehen. Ich meine, das Ungeziefer war ein Problem.
Ja, natürlich, es war ja alles Bio, das war ja gespritzt.
Mei, und wenn man es nicht aussehen da hat, dann war es eiweißreich. Nein, darf man nicht sagen.
Oder so. Haben Sie viele, wenn Sie gerade die alten Gerichte machen, viele Küchengeräte daheim? Eigentlich eher weniger. Man hat eine Kartoffelpresse braucht, man hat eine
Gewürzhobel. Und wenn ich was habe, dann nehme ich es nicht her, weil ich bin eine Umrührerin. Zum Beispiel.
Das kann man nur, wenn man so ein schönes bayerisches R aussprechen kann. Umrührerin. Das schreiben Sie sich jetzt auf die Visitenkarte. Ich bin eine Umrührerin.
Nein, ich liebe es. Ich liebe es und ich tue nicht so hacken. Ich, ich mag das spüren, ich mag klar schneiden. Ich sage da jeder immer, ja, dein Schnittlauch, sag einmal, kann man den noch feiner schneiden? Sage ich, wenn man nicht durchschneidet, das ist, hat man bei uns, wie gesagt, das ist ein Gansel groß. Oder wenn man so groß geschnitten hat, so wird ein Gansel abbecken. Okay? Schnittlauch muss schön fein geschnitten
ganz
sein.
Ganz fein.
Ja, genau, genau wie ein Zwiefi.
Also bei meine Oma von ihrer Wolke, der Schnittlauch musste hauchdünn geschnitten
und durchgeschnitten,
sein.
Nicht, dass er unten noch beieinander hängt. Und ansonsten, mei, die Gemüseküche war jetzt nicht so überwältigend, aber wie heute, es war dann natürlich nicht Paprika und so in alle Ewigkeit gegeben. Was wir halt mir geholt haben, das waren Rana, Bohnen.
Also, ich kenne rote Rana, sind rote Beete.
Rote Beete,
rote
genau.
Rüben sind, die waren die roten
genau,
Rana.
Genau, ich brauche immer ein bisschen einen Übersetzer.
Ja, das kann
dann
ich prima.
Erbsenfüßeln kann ich mich auch noch so erinnern.
Ja,
das habe ich gehasst. Aber den Foam runterziehen, dann aufmachen und dann die Erbsen.
Aber dann sind es wie Perlen dann in
ja,
die Schale
das
schon, rein.
Das
war schon schön.
Ja, so ein Becherl voll war schon mal schön, aber dann das ist,
wieder
ist wieder ausgeartet. Mhm. Was hat man gehabt? Kohlrabi hat man gehabt, einen Wirsching. Wirsching mag ich ganz gern auch. Gelbe Rüben natürlich. Gell? Und es war nicht so, dass man gesagt hat, die tut man jetzt in Soße und in Suppen und danach säuert man so und tut man rein.
Wir haben es beim Spielen aus der Erde gezogen und beim
genau.
Dreck gegessen, gerade gut hat es
ja,
geschmeckt.
Ja, genau, dreimal um die Hosen geballert. Gell? Gurken hat man gehabt, ganz gute Schmorgurkengerichte hat es ja auch gegeben. Vor allem mit Sauerrahm gemacht worden auch, Zwiebeln, alles in den Erdkeller reingekommen, aufgehängt worden zum Teil, das Mais nicht erwischend und natürlich über allem, ein Sellerie, über allem ist Kraut gestanden bei uns in der Gegend. Das Kraut.
Gesund ist bei uns angebaut worden und hat einen hohen Vitamin D-Gehalt.
Ja, genau. Sauerkraut sowieso ein Fassel. Gell.
Wir haben gleich ausgeratscht, Frau Zellhuber. Jetzt muss man nochmal, wir haben mit Erntedank angefangen. Jetzt hören wir mit Erntedank auf. Was kommt bei Erna alles an Erntedank?
Erntedank fällt mir ein. Also heuer fällt mir Birnbach ein. Birnbach hat einen unwahrscheinlich schönen Ernteumzug gehabt. Mit einem Wagen voll, mit einer riesen Erntekrone. Drauf war Brot, okay, bestimmte Getreidesorten. Der Dank ans Getreide. Dann haben sie einen Wagen gehabt mit ganz, ganz viel Obst und Gemüse drauf. Ein schönen Außengottesdienst. Und dann ein wunderschöner Herbstmarkt war dann noch.
Ein wunderschöner Ratsch war es mit Ihnen, wenn mein Magen jetzt mittlerweile sehr knurrt. Vielen Dank auch für die Hörer, die geschrieben haben. Wir sind gar nicht vor lauter Ratschen dazukommen, vieles zu beantworten. Das machen wir nachträglich noch. Und genau. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Ratsch. Sie wollten noch was sagen?
Erntedank, nicht gerade der Markt, sondern natürlich die Erntedankaltare, wo man alle Mesnerinnen
so
danken
schön,
muss. Also auch unserer Marianne ein Traum. Traumhaft schön war uns das.
Dann freuen wir uns alle auf Erntedank und sind dankbar, dass wir so gute Sachen in Bayern haben,
genau.
Die man essen kann und verarbeiten
dass
kann.
Dass wir was zum Essen haben, ist nicht alles selbstverständlich.
Und danke auch an alle Omas, die ihre Familien mitbekochen und die schönen Rezepte erhalten, so wie sie es auch machen. Und bei jedem Radi werde ich jetzt an ihren Opa denken. Für Gott, Frau Zellhuber, danke schön für die schöne Ratsch.
Frau Kaiser.